Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Die Länderzeit meldet sich heute aus München. Und zwar sind wir in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs in der sogenannten Schlauschule. Das ist eine Schule, die auf private Initiative vor 13 Jahren gegründet wurde, damit junge Flüchtlinge, die überwiegend ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind, ausgebildet werden können. Das heißt, hier wird in erster Linie Deutsch gelernt, danach kann man aber auch einen Hauptschulabschluss machen. Wir wollen Ihnen heute die Arbeit dieser Schule, die inzwischen als staatliche Ergänzungsschule vom Bayerischen Kultusministerium anerkannt ist, vorstellen, aber auch grundsätzlich darüber diskutieren, wie viel Bildung jungen Flüchtlingen in Deutschland zukommen sollte. Und dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bettina Köster. Wie sehen Sie die Situation für jugendliche Flüchtlinge in Deutschland? Was wissen Sie eigentlich über sie? Und wie sollten sie unterstützt werden, damit sie sich in Deutschland besser zurechtfinden und vielleicht auch ein bisschen zu Hause fühlen? Wenn Sie dazu eine Meinung haben, sind Sie natürlich immer sehr willkommen mit Ihren Anmerkungen, aber auch Fragen. Sie können anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64, oder Sie mailen uns unter der Anschrift länderzeit@dradio.de. Mein Kollege Michael Röhl wird dann Ihre Meinungen und Anregungen im Laufe der Sendung zusammenfassen. Sie kommen aus den klassischen Kriegs- und Krisengebieten, also Afghanistan, Irak, Syrien, Somalia, all das, was wir in den Medien täglich fast beobachten könnten. Und aus vielen anderen Ländern und sind nach Deutschland gekommen, auf der Flucht, ohne Familie, ohne Freunde und ohne die Sprache zu können. Ein Schüler ist jetzt hier bei mir und ein ehemaliger Schüler, Farid, ist 20 Jahre alt, kommt aus Somalia. Vielleicht schildern Sie uns ein bisschen, Farid. Sie sind ja jetzt schon 3 Jahre hier. Wie war das? Können Sie sich gut erinnern, als Sie angekommen sind? Wie haben Sie sich gefühlt?
Ja, also als ich nach Deutschland gekommen bin, also es war nicht ganz leicht. Es war richtig schwer, weil ich gar kein Deutsch sprechen konnte. Und auch die Kultur und die Leute sind also ganz anders von Somalia. Und es war ganz komisch für mich. Sonst, ich habe einfach versucht, also mit den Leuten zu integrieren. Und auch die Sprache richtig zu lernen, ja.
Dann sind Sie hier in die Schlauschule gekommen. Wie sind Sie auf die Schule gekommen?
Ja, also es war durch einen Kumpel von mir. Also er hat mir empfohlen. Er ist auch ein ehemaliger, also Schlauschüler. Und also er hat auch es gut hier gehabt. Und er konnte auch sehr gut Deutsch oder... Und jetzt macht er Ausbildung in dem, also drittes Jahrgang. Und er arbeitet auch nebenbei. Und er hat auch gemeint, dass vielleicht hier kann ich was lernen und kann ich also mich weiterentwickeln.
Sie waren ja vorher auch schon mal an einer anderen Schule und haben Deutsch gelernt. Was ist denn jetzt hier besser an der Schlauschule als an anderen?
Also in der Sprachschule, also der Klartextschule heißt die Schule, da konnte man nur Deutsch lernen, sonst gar nichts mehr. Also und das war ein Angebot von der Regierung. Also wenn man zum Beispiel ein Aufenthaltserlaubnis hat oder bekommt, dann kriegt man eine Chance, also Deutsch zu lernen. Also nur zu einer bestimmten Stufe, also Stufe A1 oder B2. Aber hier in der Schlauschule kriege ich jetzt die Chance, mich weiterzuentwickeln und vielleicht einen Hauptschulabschluss zu machen, einen qualifizierenden Hauptschulabschluss zu machen. Und wenn es weitergeht, kann ich auch mittlere Reife, Abitur oder auch Studium machen. Ja, und das ist der Unterschied.
Konsul Wea, Sie kommen aus Sri Lanka, waren hier auch mal in der Schlauschule, haben die aber erfolgreich absolviert, haben einen qualifizierenden Hauptschulabschluss gemacht und sind mittlerweile in der Logistikbranche, haben da eine Ausbildung angefangen, machen jetzt demnächst ihren Abschluss. Wenn Sie so zurückblicken, wie war das denn für Sie, als Sie hier hingekommen sind?
Also für mich war ja so, ich muss ja anfangen, alles Sprache beibringen. Also von A bis Z habe ich in Schlauchschule angefangen. Und ja, wie man Schlauchschule ist, es nicht, also nicht eine nur Schule, sondern es ist mehr als eine Schule. Also da kriegst du nicht nur Deutsch und Mathe und Geschichte beigebracht, sondern auch eher so Hilfen, ehrenamtliche Hilfen und mit dem Pass, mit dem Beamten. Und mit der Ausbildung, mit der Berufsschule, auch mit dem Familienhintergrund. Also das ist ja, die Lehrer sind ja so bereit, das sind in jedem möglichen zu Hilfe. Also das ist nicht nur Unterricht, sondern auch in jeder Situation sind auch der Direktor, auch die Sozialpädagogen, alle sind bereit, um Hilfe zu leisten. Und das fand ich auch in der Schulhochschule großartig, weil da so kommt man als Flüchtlinge mehr Vertrauen in das Land und mehr Öffentlichkeit, und das fand ich großartig.
Also Sie haben eine Anbindung gespürt auch an den Rest der Gesellschaft sozusagen. Genau. Jetzt haben Sie ja inzwischen eine Niederlassungserlaubnis, das heißt, Ihr Verfahren ist abgeschlossen. Aber war das zwischendurch dann auch immer mal wieder eine Zitterpartie, ob Sie die Schule überhaupt weitermachen können?
Ja, das war Anfang an für mich eine Zitterpartie. Also ich durfte Anfang an nicht in die Schule gehen. Und ich hatte auch 3 Monate Abschiebungsbrief bekommen, und das war immer kämpferisch, muss ich immer jeden Tag Angst haben, geht es morgen hier in Deutschland weiter oder muss ich dann wieder zurück in die Heimat? Und das war für mich anfangs sehr, sehr schwierige Zeit. Und nachdem ich meine qualifizierte Abschluss abgeschlossen habe und Lehre angefangen habe, habe ich dann die Niederlassungserlaubnis bekommen.
Herr Stenger, Sie sind eigentlich der Vater vom Ganzen hier, und wenn man Sie im Kontakt hier mit den jungen Flüchtlingen sieht, mit den Schülern, dann hat man auch das Gefühl, Sie sind so ein bisschen wie so eine Vaterfigur für Sie. Wie sind Sie dazu gekommen, diese Schule zu gründen? Das ist ja erstmal angefangen vor 13 Jahren mit einer Vereinsgründung, ne?
Ja, das war eine zwangsläufige Zusammenführung dessen, was ich vorher gemacht hatte. Ich bin eben ausgebildeter Deutschlehrer, habe auch im Goethe-Institut Deutschlehrer weitergebildet und habe aber jahrelang hauptamtlich im Asylbereich gearbeitet. Und als ich junge Menschen in meiner damals gegründeten Sprachenschule hatte, habe ich gemerkt, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das ist eine Gruppe mit ganz speziellen Problemen, und da braucht man auch eigene Lösungsansätze. Und dann habe ich mich mit verschiedenen ich würde mal sagen, so Basisfunktionären der Flüchtlingsarbeit in München zusammengesetzt, und daraus dann aus diesem Gespräch hat sich dann Schlau automatisch entwickelt.
Schlau steht ja für schulanaloger Unterricht. Hört sich ja erstmal so ein bisschen sperrig an. Schlau ist ja eigentlich nett, aber der Wortlaut, der genaue, hört sich ja dann ein bisschen sperrig an. Warum haben Sie das gewählt?
Ja, es ist eigentlich genau das, was wir machen. Also wir unterrichten, wir führen ja die Schüler von Null Deutsch bis hin zum Hauptschulabschluss. Das heißt, wir müssen letzten Endes uns an den Fächerkanon mittlerweile Mittelschulen erhalten, um zu diesem Abschluss zu kommen. Das heißt, wir müssen analog zu dem, was die Schule macht, entwickeln, wie das die Flüchtlinge innerhalb von 2 bis maximal 3 Jahren können. Und daraus schulanalog. Mag sich sperrig anhören, ist aber ganz klar das, was wir tun.
Jetzt haben wir ja eben schon gehört, dass es manchmal auch ein bisschen unsicher ist, weil viele der Jugendlichen sind hier sozusagen mitten im Verfahren, im Asylverfahren. Das heißt, sie müssten auch damit umgehen, dass es auch immer mal wieder vielleicht zu Ausweisungen kommt?
Naja, sagen wir mal so, ich fange mal so an, dass wir bisher noch keine hatten in diesen 13 Jahren, aber jetzt beispielsweise die Muri Canatu aus Togo, die habe ich auch 10 Minuten vor dem Abflug aus dem Flieger geholt mit Presse und Politik. Also wir kämpfen da schon dafür, dass die Menschen hier bleiben können, weil es ist fatal, sie zurückzuschicken, statt sie hier auszubilden und sich um sie zu kümmern. Und das wissen die Schüler schon, also wir kämpfen darum und sind eben auch in der Asylarbeit sehr professionell aufgestellt.
Jetzt haben wir schon viel über die Schule gehört, aber sind natürlich ganz neugierig, wie der Unterricht hier eigentlich genau aussieht. Und Eva-Maria Götz ist jetzt in einer Klasse und schaut den Schülern dort mal über die Schultern.
Ja, und hier rauchen die Köpfe, würde ich sagen. Ich bin in einem der übrigens sehr schön, freundlich und hell gestalteten Klassenräume. Dieses hier ist ein besonderer Raum, das ist der Computerraum. Und die Schüler der Klasse 9 sitzen hier fieberhaft geradezu vor den Bildschirmen und üben. Ja, was eigentlich? Vielleicht mögen Sie mir mal erzählen, was machen Sie gerade?
Okay.
Fatima.
Ja, wir machen hier eine Trennung vor, und Vorbereitung wegen Projektprüfung im Mai.
Also die Projektprüfung ist die Prüfung für den qualifizierenden Abschluss. Genau. Und da sollten Sie auch Briefe schreiben können. Welche Art von Briefen ist es, die Sie hier trainieren zu schreiben?
Ja, letztes Mal haben wir schon Geschichtebrief geschrieben und gelernt, wie man das schreibt. Und heute wir schreiben einen Privatbrief. Und dann vielleicht kommt in unsere Prüfung dran.
Aha, also einen Geschäftsbrief können Sie schon schreiben, heute einen Privatbrief. Ich sehe, Sie schreiben hier eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz als Zahnarzthelferin, also ein halb privater Brief. Ist Zahnarzthelferin auch ein Wunsch für eine Ausbildung, die Sie gerne machen würden?
Ja, ich wünsche mir vielleicht im September einen Ausbildungsplatz als Zahnarzthelferin bekomme. Ich bewerbe mich momentan, aber bis jetzt habe ich nichts.
Alles klar, dann gehe ich mal zu dem nächsten Schüler. Was schreiben Sie hier gerade? Also, sei du.
Ja, also momentan, wir schreiben einen Privatbrief. Das ist ein Brief, vielleicht, wir vermuten, in der Prüfung, vielleicht wahrscheinlich kommt. Aber wir haben so verschiedene Briefe geübt, wie man schreiben Geschäftsbrief zum Beispiel. Es gibt so andere Teile auch, dass wir geübt haben vor der Prüfung, Projektprüfung. Das ist ein Teil von der qualifizierende Abschluss, dass man muss in eine Gruppe arbeiten muss. Ja.
Gruppenarbeit, Computerarbeit sind Teile der Ausbildung hier an der Schlauschule. Erzählen Sie mir etwas über den Tagesablauf hier in der Schule. Was lernen Sie sonst noch?
Also wir lernen verschiedene Fächer. Wir haben fast 6 Fächer, das ist Ethik, Deutsch. Wir lernen Deutsch ja als Fremdsprache, das ist unsere zweite Sprache. Und auch wir lernen auch Mathematik, das ist Mathe. Und arbeiten, das ist wie man in der Ausbildung umgehen konnte und was man muss lernen, wie man die Ausbildung, wie lange dauert die Ausbildung und so weiter. Und auch es gibt so Ethik, das ist, man muss sich wie die Gesellschaft hier in Deutschland abläuft und wie man mit anderen Menschen so umgehen soll. Und es gibt so andere, wir machen diese Fächer momentan, ja.
Ist es sehr schwer, hier das Programm in der Schlauschule zu lernen, zu verfolgen?
Also, wenn man vom fremden Land kommt, es war nicht so einfach. Und in der Schlauschule, es gibt zur Zeit, dass man lernt erstmal die Sprache, weil wir sind aus verschiedenen Ländern als Flüchtlinge eher gekommen sind. Und es am Anfang war nicht so leicht mit der deutschen Sprache, aber mit Zeit und gute Lehrer und Lehrerin, die Schlauschule ist sehr gut vorbereitet, uns als Flüchtlinge die Sprache vorbeibringen. Und wir haben gute Verständnis in der Zeit, ja.
Schon bei der Vorbereitung hier zu der Sendung, aber auch heute wieder, hatte ich den Eindruck, dass die Schüler hier sehr motiviert sind, wirklich auch die Sprache zu lernen und das Angebot der Schlauschule anzunehmen. Täuscht dieser Eindruck oder ist das wirklich bei den meisten zumindest so?
Ja, bei den meisten. Wir freuen uns sehr, dass wir die Angebot bekommen und wir nutzen die Angebot wirklich in eine gute, uns selber zu bilden in Integration und so weiter. Und ich glaube, es ist erstmal die Sprache ist eine Schlüssel in Deutschland ja erstmal zu wohnen und weiter sich zu entwickeln und so weiter.
Dann bedanke ich mich bei Saidu und bei den anderen, dass ich hier sein durfte im Klassenraum und gebe zurück an Bettina Köster.
Ich möchte das Stichwort Integration aufgreifen. Herr Klaus, Sie sind hier vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Gibt es eigentlich irgendeinen Anspruch von Flüchtlingen, von jungen Flüchtlingen auf Integration oder Asylsuchenden?
Ja, da gibt es 2 Faktoren erstmal. Das eine ist das Alter. Für die bis 16 Jahre alt sind, die können natürlich ganz normal zur Schule gehen. Das ist, sind auch die Personen, bei denen die Integration am besten klappt. Aber sobald die Personen über 16 sind und noch keinen gesicherten Aufenthaltsstatus haben, wird es schwierig. Und ich arbeite ja speziell in einem Projekt, was sich ums flache Land kümmert. Und da sind die Probleme nochmal viel, viel größer, weil es da eben keine speziellen Projekte gibt, die Sprachförderung und berufliche Bildung fördern. Und dann habe ich, wenn ich 16, 17, 18, 19, 20 Jahre bin, ein Riesenproblem, weil ich noch nicht mal eine Sprachförderung gesichert bekomme.
Wie ist denn überhaupt im Moment der Anteil, weil wir reden die ganze Zeit von jungen Flüchtlingen, die ohne Begleitung nach Deutschland gekommen sind, also zwischen 16 und 21 Jahren oder auch älter. Wie ist der Anteil zu den anderen Flüchtlingen, die vielleicht mit der Familie gekommen sind?
Also der Gesamtanteil von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen macht so knapp 4-5% immer aus. Das ist in den letzten Jahren allerdings ziemlich angestiegen. Das war mal weniger, aber immer mehr Flüchtlinge machen sich alleine auf den Weg. Und der größte Anteil davon sind Jugendliche, die aus Afghanistan und dem Irak sich nach Deutschland aufmachen und ja dann hier eine neue Zukunft suchen und oft einen sehr langen und schwierigen Fluchtweg hinter sich haben, der teilweise Jahre dauert, dann hier ankommen und denken, jetzt geht's endlich los und dann plötzlich merken, auf dem Weg sind sie zu alt geworden und ihre Träume gehen hier eben nicht in Erfüllung und da machen natürlich Projekte wie die Schlauschule einen riesen Unterschied, weil sie sagen, naja, auch wenn du 17, 18 bist, auch wenn du 19, 20 bist, dein Bildungsweg ist noch nicht zu Ende. Und du kriegst noch die Chance, die Sprache zu lernen, den Abschluss zu machen und in die Berufsausbildung zu gehen.
Sie haben eben gesagt, es sind immer mehr, die sich alleine auf den Fluchtweg machen. Kann man wirklich von so einer Tendenz auch sprechen, dass es also immer mehr werden, die junge Leute, Jugendliche, die sich aus den Kriegs- und Krisengebieten allein auf den Weg machen?
Ja, was den Afghanistan, Irak, aber auch Somalia betrifft, kann man das auf jeden Fall sagen. Ich meine, so die wirklich dramatischen Fälle, wo sich Jugendliche schon mit 9 Jahren alleine auf den Weg machen, die sind relativ selten. Aber dass Flüchtlinge hier mit 14, 15, 16 und 17 Jahren alleine ankommen, das gibt es sehr häufig.
Herr Dr. Geiger vom Kultusministerium hier in Bayern. Jetzt haben wir eben gehört von Herrn Klaus, er sagte, hier in München geht das ja alles noch. Hier haben wir schöne Projekte wie die Schlauschule, aber das Land, da ist die Versorgung schlecht. Das heißt, wenn man jetzt als Jugendlicher nach Bayern kommt, hier hingeflohen ist und jetzt irgendwo, ich sage jetzt mal im Bayerischen Wald, in den Bayerischen Wald zugewiesen wurde, dann hat man schlechte Karten?
Sagen wir mal zurzeit noch schlechtere Karten als in den Ballungsräumen München und Nürnberg. Wir haben ja die Berufsschulpflicht für jugendliche Asylbewerber und Flüchtlinge, gerade die Zielgruppe zwischen 16 und 21. Und die können wir zurzeit aber noch nicht sinnvoll umsetzen. Wir können zurzeit noch nicht jedem Asylbewerber und Flüchtling ein zielführendes Angebot bieten. Ja. Wir sammeln gerade Erfahrungen mit der Beschulung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Seit 2010 haben wir größere Projekte in München und Nürnberg laufen, die ähnlich der Schlauschule sind, aber natürlich einen mehr berufsvorbereitenden Ansatz fahren. Wir sind gerade dabei, eben auch im flachen Land, das Herr Klaus angesprochen hat, Angebote zu machen. Hier muss man aber berücksichtigen, dass die Schulen bisher keinerlei Erfahrung haben mit berufsschulpflichtigen Jugendlichen, die die Sprache nicht können.
Und, das heißt, da muss man erstmal beim Sprachkurs ansetzen?
Ja, entweder beim Sprachkurs oder eben auch das Personal entsprechend schulen oder einkaufen, in Anführungsstrichen. Wir haben ja gerade im flachen Land weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die unter Umständen auch Zugang zu Sprachkursen hätten außerhalb der Berufsschule. aber eben mehrheitlich Schüler ohne gesicherten Aufenthaltsstatus, die begleitet sind und keinerlei Anspruch auf Deutschkurse haben. Und da bietet natürlich die Berufsschulpflicht die Möglichkeit, dem nachzukommen.
Genau darüber werden wir gleich nach den Nachrichten weiter diskutieren, was das eigentlich bedeutet, die Berufsschulpflicht, und welche Konsequenzen das für junge Flüchtlinge in Deutschland hat. Wenn Sie sich melden wollen, können Sie das gerne tun unter 00800 44 64 44 64, ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Und die Länderzeit meldet sich wieder aus der Schlauschule in München. Das ist eine staatliche Ergänzungsschule für junge Flüchtlinge in Deutschland, also Flüchtlinge oder Asylbewerber, die hier nicht nur Deutschunterricht bekommen, sondern eben halt auch einen Hauptschulabschluss machen können. Wenn Sie Fragen haben zu der Situation von jungen Flüchtlingen hier in Deutschland oder vielleicht auch eigene Vorstellungen haben, wie man sich um die Flüchtlinge hier kümmern sollte, also welche Bildung sie genießen sollten, dann melden Sie sich gerne unter 00800 44 64 44 64. Noch einmal 00800 44 64 44 64 oder Sie mailen uns länderzeit@dradio.de. Herr Dr. Geiger, wir haben eben über die Berufsschulpflicht gesprochen, die den jungen Flüchtlingen ja zugutekommt. Das heißt, die Schulpflicht hört nicht mit 16 auf, viele kommen über 16, sondern sie haben darüber dann das Recht, auch hier entsprechende Schulbildung zu bekommen. Die wurde schon 2002 eingeführt hier in Bayern, aber das ist längst nicht überall so, oder?
In Bayern, Sie meinen jetzt in anderen Bundesländern? Mhm. Ja, das Bild ist da sehr unterschiedlich. Wir haben ganz natürlich im Bildungsföderalismus ganz unterschiedliche Lösungen und Gesetzgebungen.
Oder besser gefragt, weil da sind Sie ja eigentlich nicht für zuständig, für die anderen Bundesländer, besser gefragt, warum wurde es in Bayern eingeführt?
Ach, die Hintergründe sind mir jetzt auch nicht ganz bewusst. Ich weiß nur, ich habe recherchiert, das war 2002. Sie wurde auch natürlich dann auch umgesetzt, aber nur bis vor ein paar Jahren nur für diejenigen, die über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, weil die Berufsschulen natürlich historisch nicht so ausgestattet sind, dass sie den Erwerb der deutschen Sprache mitmachen können. Wir sind gerade dabei, das umzustellen, und vorher waren natürlich Asylbewerber und Flüchtlinge, war es ihnen möglich, die Berufsschule zu besuchen. Nur in den seltensten Fällen haben sie über Deutschkenntnisse verfügt. Von daher war das auch nicht so publik. Mittlerweile arbeiten wir an der Ausweitung an der qualifizierten Beschulungsmöglichkeit für Flüchtlinge und Asylbewerber.
Aber jetzt kommen wir mal zu den anderen Bundesländern. Frau Professor Neumann ist Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt interkulturelle Bildung an der Hamburger Universität und ist zugeschaltet von Hamburg aus. Frau Neumann, wie ist denn die Situation in anderen Bundesländern? Gibt es überall die Berufsschulpflicht und damit halt auch die Möglichkeit für junge Flüchtlinge, eine entsprechende Ausbildung zu bekommen?
Ja, guten Tag, Frau Köster. Diese Möglichkeit ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, bis auf einzelne, ist aber überall inzwischen die Schulpflicht und dann auch die Berufsschulpflicht eingeführt worden. Sie wird nur sehr unterschiedlich dann umgesetzt und praktiziert, so ähnlich wie das gerade geschildert worden ist. Also zum Beispiel die Frage der Flüchtlinge auf dem Land, gibt es überhaupt genug, um damit eine Gruppe zu bilden, die einen spezifischen Deutsch als Fremdsprache- oder Zweitspracheunterricht bekommt und dann anschließend eben auch eine Vorbereitung für eine Ausbildung und den Übergang in die Ausbildung. Ich finde sehr vorbildlich die Situation in Berlin, wo man zum Beispiel nicht zählt, in welchem Alter ein Jugendlicher die 10-jährige Schulpflicht erfüllt hat, sondern es zählen die Jahre, die er tatsächlich die Schule besucht hat. Und damit eröffnen sich dann Möglichkeiten für diejenigen, die nur rudimentäre Schulkenntnisse hatten in ihren Herkunftsländern. Außerdem rechnet man eher damit, dass das bis 2021 dauert und nicht nur bis zum 18. Lebensjahr. Die Berufsschulpflicht ist ja vor der Vorstellung entstanden, dass man 9 Jahre eine Hauptschule oder entsprechenden Schule hinter sich hat und dann eine Berufsausbildung macht oder eben dafür vorbereitet wird. Also die Idee, dass da jemand vielleicht nur 5 Jahre oder gar nur 3 Jahre zur Schule gegangen ist oder gar erst alphabetisiert werden muss, um dann ausbildungsfähig zu werden, die ist im deutschen Schulsystem nicht verankert. Aber zu sagen, wie Herr Geiger das sagte, wir machen das jetzt erst, das finde ich schon sehr seltsam, weil die Erfahrungen mit der beruflichen Bildung oder der Vorbereitung auf berufliche Bildung von Flüchtlingsjugendlichen, die ist ja nun wirklich wahrlich älter. Also, dass das 2002 eingeführt wurde, ist insofern nicht zufällig, weil in der Zeit sehr, sehr viele minderjährige unbegleitete Flüchtlinge auch gerade aus afrikanischen Ländern nach Deutschland gekommen sind und es sich eine Bewegung bildete, die sagte, die müssen auch in die Schule. Das ist ein großes Potenzial, das wir hier nach Deutschland bekommen. Wir brauchen mehr Jugendliche, die motiviert sind und denen sollte man auch schulische Bildung geben. Und sicher seit 15 bis 20 Jahren gibt es auch solche speziellen Erfahrungen mit Deutsch als Fremd- und Zweitsprache in Berufsschulen. Also da hat Bayern, glaube ich, etwas verschlafen, was andere Bundesländer da schon vorher gemacht haben.
Da müssen wir natürlich Herrn Dr. Geiger noch einfach mal zu Wort kommen lassen. Haben Sie was verschlafen, so wie Frau Neumann das sagt?
Das sehe ich jetzt nicht ganz so. Also wir haben schon ein bisschen einen Einblick darüber, was die anderen Bundesländer machen. Und
wir haben ja eben gehört, dass zum Beispiel in Berlin ja auch die Schuljahre anerkannt werden, die in den Herkunftsländern gemacht werden. Also dass man da auch, sage ich jetzt mal, nicht nur starr auf die Berufsschulpflicht schaut.
Genau, aber das Problem sehe ich jetzt da nicht so. Wir haben ja die Berufsschulpflicht eben auch nicht nur von 16 bis 18, sondern eben aus diesem Grund ausgeweitet auf bis 21 und in begründeten Einzelfällen auf 25. Von daher denke ich, dass das bayerische Modell das schon ganz gut trägt. Darüber hinaus kann man ja dann, wenn die Modelle auf dem Land etabliert sind, auch den Anschluss in Ausbildung bieten, weil wir ja auch natürlich da gerade in den ländlichen Bereichen sehr großen Ausbildungsbewerbermangel haben. Und das bietet ja auch einen zusätzlichen Mehrwert. Also von daher.
Vielleicht nochmal die Frage an Frau Neumann. Inwiefern gibt es denn jetzt überhaupt einen Bewusstseinswandel, dass junge Flüchtlinge auch, ich sage mal, als Potenzial gesehen werden für die Gesellschaft, für die deutsche Gesellschaft?
Es gibt diesen Bewusstseinswandel bei denjenigen, die sich mit Zuwanderungszahlen beschäftigen, die wissen, dass nicht nur Menschen kommen, sondern auch viele Menschen wieder gehen, wenn sie hier keinen Erfolg haben, auch wenn sie Erfolg haben und woanders dann vielleicht weiterkommen. Also ich würde sagen, in der Politik der Frage der, also auch bei den Arbeitsagenturen oder beim Bundesarbeitsministerium ist dieses Bewusstsein gewachsen und man bemüht sich auch Regelungen zu finden, Erleichterungen zu finden. Zum Teil sind sie auch in den letzten Jahren eingeführt worden. Früher konnten zum Beispiel Jugendliche oder auch erwachsene Flüchtlinge erst nach großen Schwierigkeiten überhaupt arbeiten. Jugendliche Flüchtlinge konnten in der Regel, wenn sie einen Duldungsstatus hatten, keine Ausbildung machen, nicht mal Praktika machen, weil sie die entsprechende Arbeitserlaubnis nicht erhielten. Das ist inzwischen gesenkt worden und es steht zu hoffen, dass das auch im Laufe dieses Jahres noch weiter gesenkt wird. Also, dass Jugendliche tatsächlich, wenn sie kommen, direkt auch Praktika machen können, sich auf einen Beruf orientieren können und nicht, und zwar immer in Verbindung mit dem Deutschlernen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Man kann nicht sagen, erst lernen wir Deutsch und dann lernen wir Beruf, sondern das muss an eine Realität gekoppelt sein, sollte auch in Verbindung und in Kontakt mit Sprechern des Deutschen geschehen. Also die müssen nicht einsprachig Deutsch sein, aber auf jeden Fall müssen sie Deutsch so gut können, dass das einen zusätzlichen sprachlichen Input gibt, dass die Jugendlichen mehr Deutsch hören und auch sprechen müssen. Also ich denke, das politische Bewusstsein ist deutlich gewachsen. Die Frage, ob die Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen, das ist ja jetzt angesprochen worden, sich darauf auch schon einlassen, die finde ich schwerer zu beantworten. Es ist so, dass in den Berufsschulen, also es gab zum Beispiel in Hamburg sogenannte Berufsvorbereitungsklassen für Migranten, seit 20 Jahren gibt es die. Da sind dann Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt und tätig, die so ähnlich wie das eben von der Schlauschule geschildert wurde, sich einlassen auf die vielen Probleme, die jugendliche Flüchtlinge haben, aufgrund ihres Rechtsstatus, aufgrund ihrer Lebenssituation. Da gibt es schon Erfahrungen, aber es gibt zum Beispiel keine universitäre Qualifikation für Deutsch als Zweitsprache im Berufsschullehramt. Also da müsste ganz deutlich eine Qualifizierung erfolgen bei denjenigen, die schon im Schuldienst sind, genauso wie bei denjenigen, die mal irgendwann reinkommen. Und das ist meines Erachtens noch viel zu wenig ausgeprägt, das Bewusstsein, dass hier eine Aufgabe für die Schule besteht, die nicht eine Sonderaufgabe ist, sondern die eine ganz reguläre und auch in Zukunft weiter bestehende Aufgabe ist.
Frau Neumann, wenn Sie hier die Runde sehen würden, Sie hätten so viel Zustimmung sehen können. Es waren die ganze Zeit die Köpfe am Nicken und Frau Weber ist zum Beispiel hier Lehrerin an der Schlauschule und sie strahlte die ganze Zeit. Ich glaube, Sie haben, Frau Neumann hat Ihnen aus dem Herzen gesprochen, oder?
Ja, das hat sie absolut. Also wir sehen ja bei uns an der Schule auch schon, wie schwierig es ist, Lehrkräfte aus Ausbildungen für Lehramt zu rekrutieren, die schlicht und ergreifend einfach keine Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen. Alle Lehrer, die bei uns arbeiten, haben eine Zusatzausbildung im Bereich Deutsch als Fremdsprache. Ich habe Soziologie und Deutsch als Fremdsprache studiert, was eigentlich eine ganz gute Kombination an Fähigkeiten ist, um hier zu arbeiten. Und wir merken auch einfach ganz massiv, wie viele Lehrer von staatlichen Schulen unter anderem auch sich an uns wenden und wirklich um Hilfe schreien und darum bitten, dass wir Fortbildungen machen, dass wir ihnen irgendeine Art von Input geben, wie sie mit der Homogenität in den Klassen umgehen können, wie sie mit dem Sprachdefizit umgehen können, weil es wirklich einen riesengroßen Mangel an Fortbildungsmöglichkeit gibt.
Wie haben Sie das denn gemacht? Zum Beispiel, Sie sind jetzt 6 Jahre, glaube ich, hier, sind mittlerweile 29. Das heißt, Sie waren sehr, sehr jung, als Sie hier als Lehrerin angefangen haben. Nun kommen ja viele junge Flüchtlinge hier, sage ich jetzt mal, eher aus so patriarchalen Strukturen. Haben die Sie ernst genommen?
Also ich glaube, ich hatte am Anfang das gleiche Problem, was jeder Lehrer hat, wenn er anfängt zu unterrichten, dass er altersmäßig noch sehr nah an den ältesten Schülern in der Schule ist und dass da natürlich erstmal ein bisschen Erfahrung nötig ist, um sich sicher vor einer Klasse einfach zu positionieren und darzustellen. Jetzt nach 6 Jahren muss ich sagen, dass ich damit überhaupt kein Problem mehr habe und dass es super funktioniert, wenn die Schüler merken, was man für eine Orientierungsfunktion bieten kann, wie man Mittler ist zwischen dem, was in der Schule passiert und der deutschen Gesellschaft.
Aber trotzdem sind Sie ja mehr gefordert. Sie haben das selber eben gesagt, das sind keine homogenen Gruppen, die hier sind. Der Sprachstand ist unterschiedlich und was ja nun wirklich nicht zu vernachlässigen ist, ist der Fluchtweg, also die Traumatisierung, die Sie mitbringen. Können Sie da vielleicht mal ein Beispiel nennen, also damit unseren Hörerinnen und Hörern auch klar wird, wo die besondere Herausforderung auch in diesem Unterricht hier besteht?
Also es passiert schon mal, dass ein Schüler nicht in der Lage ist, dem Unterricht zu folgen, weil er einfach 4 Nächte in Folge nicht mehr schlafen konnte, weil vom Bundesamt ein Bescheid kam, der ihn völlig aus der Bahn wirft, also ein negativer Bescheid, was das Asylverfahren angeht. Wenn ein Lehrer in einer normalen Schule keine Ahnung hat, wie ein Asylverfahren läuft, wie ein Flüchtling in Deutschland leben muss, wie wenig Unterstützung ein Flüchtling teilweise außerhalb der Schule erfährt, versteht er womöglich einfach nicht, warum dieser Schüler gerade mit dem Kopf auf dem Tisch liegt und nicht im Unterricht mitmachen kann. Das kann natürlich fatale Konfliktsituationen hervorrufen, totales Unverständnis. Und der Lehrer weiß schlicht und ergreifend auch einfach nicht, wie er sich selber helfen kann in der Situation. Und wenn dann an der Schule keine Möglichkeit besteht, sich zu informieren, wenn es keine Sozialarbeiter gibt, die Bescheid wissen, wenn es keinen psychologischen Dienst gibt, wenn es keine Lerntherapie womöglich gibt im Umkreis, an die man sich wenden kann und wo man Informationen zu diesem ganzen Thema kriegen kann, dann kann das Lehrerdasein enorm beschweren und kann einem wirklich auch die Motivation so ein bisschen rausnehmen.
Über die Lebensbedingungen der jungen Flüchtlinge haben Sie selbst hier in der Schlauschule eine Ausstellung zusammengestellt, denn heute Nachmittag ist Ihr Tag der offenen Tür. Und Eva-Maria Götz kann uns sicher jetzt ein bisschen mehr schildern dazu, wie die Lebensbedingungen sind.
Genau. Ich bin hier in einem anderen Klassenraum, der schon für den Tag der offenen Tür umgestaltet wurde, zu einem kleinen Café, das hier später stattfinden wird. Und an den Wänden sind Fotos. Wie wir leben, ist das Thema der Ausstellung. Und man sieht zum Beispiel Fotos aus den Unterkünften, in denen die Jugendlichen untergebracht sind. Ich konnte mir auch gestern so eine dieser Unterkünfte ansehen. Die Zimmer sind durchaus individuell gestaltet, sehr einfach. Ein einfaches Bett, ein meist schon etwas älteres Sofa, ein Sessel, ein Schrank, nach Möglichkeit ein Fernseher. Das sind so im Wesentlichen die Bestandteile der Einrichtung. Manche Zimmer sind aber auch etwas aufwendiger gestaltet mit Blumen und mit schönen Vorhängen und mit so leicht orientalischen Lampenschirmen. Da merkt man, die Jugendlichen versuchen ein wenig, sich ein Zuhause zu schaffen. Aber hier in der Ausstellung sieht man nicht nur die Fotos von den Zimmern, sondern man sieht auch, was die Jugendlichen in ihrer Freizeit machen. Und es gibt Fragebögen, die die Jugendlichen ausgefüllt haben. Auf die Frage, manchmal bin ich traurig, schreibt zum Beispiel ein Schüler, ja, weil meine Familie nicht hier ist, weil ich alleine bin. Neben mir steht Hossein. Hossein ist auch aus der Klasse 9. Hier, diese Ausstellung wurde von der zweiten Klasse gestaltet. Die können noch nicht so gut Deutsch, aber Hossein kann schon sehr gut Deutsch. Hossein, auf die Frage, manchmal bin ich traurig. Was würden Sie da sagen?
Ja, manchmal bin ich traurig. Ich kann sagen, weil wir haben hier keine Familie und wir sind alleine. Und natürlich auch keine deutschen Freunde, weil wir sind neue hier und wir können nicht ganz einfach uns daran gewöhnen. Und ja, man kann nicht mit jemandem reden und ja, oft man ist ein bisschen traurig.
Und was macht Sie glücklich und zufrieden hier in Deutschland?
Ich denke, dass man sich beschäftigen kann, wie Schule, wie ein Fitness, ein Sport, das ist sehr gut.
Wenn Sie nachmittags aus der Schule kommen, was machen Sie dann? Sie wohnen auch in einem in einem betreuten Wohnprojekt der Stadt München. Wie gestalten Sie Ihren Nachmittag?
Ja, mein Nachmittag ist meistens, erst einmal mache ich meine Hausaufgaben und dann gehe ich Fitnessstudio oder irgendwo spazieren. Und dann Fernseher anschauen und ein bisschen bei Fernseher auch, man kann sehr viel neue Worte lernen.
Sie können neue Worte lernen, aber das könnten Sie auch, wenn Sie sich unterhalten, zum Beispiel mit gleichaltrigen Jugendlichen hier aus München. Haben Sie Kontakt zu Münchner Jugendlichen?
Ja, ich habe mit ein oder zwei deutschen Jugendlichen, ich habe Kontakt und auch meine Freundin, sie hilft mir auch sehr. Und ja, und nur diese und nicht mehr und habe ich meist afghanische Freunde.
Als Sie hier nach Deutschland kamen, wurden Sie erst untergebracht in der Bayern-Kaserne. Das ist hier eine der großen Anlaufstellen und Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge in München. Wie war das?
Ja, erster Tag, dass ich in Deutschland gekommen bin, war ich vor, ich denke, morgen früh bis Abend war ich in ein kleines Gefängnis, aber bei Polizei, kleine Zelle. Und danach bin ich rausgekommen und da war ich im Obersendling, ein Lager auch wie bei Kaserne ist da. Und danach war ich fast ein Jahr in bei Kaserne.
Wie ist da das Leben?
Ja, war ich mit drei Personen in einem kleinen Zimmer und wir haben Essen bekommen, ein Paket. Und wir konnten nicht ein gutes Essen, weil ich sage nicht, dass dieses Essen war sehr schlecht, aber war nicht, was wir essen, was wir in unserem Land gegessen haben.
Also das war erstmal eine Umstellung hier. Ja. Sie kommen dann in dieses Wohnprojekt und dann zur Schlauschule. Wenn Sie jetzt im Frühsommer Ihren qualifizierenden Abschluss machen, was möchten Sie danach machen? Wie stellen Sie sich Ihr Leben hier in Deutschland vor?
Ja, mein Wunschberuf ist Fachinformatik Anwendende Entwicklung. Und ich habe bei einer Firma Praktikum gemacht und sie haben gesagt, kannst du bei uns Ausbildung machen auch. Und ich fange Ende von oder 1. von September zum Ausbildung an.
Das heißt, Sie können sich Ihre Zukunft in Deutschland durchaus auch weiter hier vorstellen?
Ja, ich kann meine Zukunft so sehen, aber ich bin nicht sicher, weil ich habe kein Dokument. Ich habe nur einfach ein Papier vor 6 Monaten. Und ich weiß nicht, dass jeden Tag ich fühle mich, dass vielleicht Polizei kommen vor meine Tür und dann mich nochmal zurückschicken. Manchmal fühle ich mich, muss ich nicht lernen. Warum soll ich Deutsch hier lernen oder Ausbildung machen, wenn ich immer Angst habe von jemandem, dass vielleicht mache ich Ausbildung nur bis Hälfte und dann nochmal zurück nach Hause.
Also eine durchaus schwierige Situation, in der die Jugendlichen hier leben. Bettina Köster, mit diesen Anregungen möchte ich zurückgeben in die Runde.
Ja, ich würde gerne nochmal Farid sprechen. Wie war das für Sie? Sie haben auch am Anfang in der Bayern-Kaserne, das muss man sich so vorstellen, wirklich wie eine Sammelunterkunft gelebt. Inzwischen haben Sie sich ein bisschen besser einrichten können hier. Sie wohnen mit 2 Kumpels, haben Sie gesagt, aus Somalia zusammen. Inwiefern ist das wirklich auch ein großer Unterschied für Sie?
Also der Unterschied ist, dass also momentan habe ich mehr Raum und ein bisschen Ruhe sozusagen. Und also ich kann mich schon auf Schule konzentrieren, also gut. Also in der Bayer-Kaserne, also am Anfang habe ich in der Bayer-Brunner-Straße gewohnt, also ein Jahr lang.
Und was ist das? Auch eine Art?
Das ist auch eine Art so wie ein Lager sozusagen, also für Flüchtlinge. Und da haben wir 10 Leute in einem Zimmer gewohnt. Und dann, also vor 6 Monaten bin ich also umgezogen in der Bayer-Kaserne und da habe ich nur mit 4 anderen Jungs zusammen gewohnt. Und es war auch nicht so leicht, weil jeder hat sein eigenes Stress sozusagen. Und also keiner hat Ahnung, also von wie der Zukunft wird oder so. Und das ist,
weil es unsicher einfach ist. Ne?
Also wir sind immer, die Leute da sind immer so, so lala, also 50-50. Ja? Du weißt, keiner weiß Bescheid, was passiert wird.
Haben Sie sich denn diese Wohnung, die Sie jetzt haben, selber suchen können? Oder haben Sie da Unterstützung bekommen hier von der Schule?
Ja, also ich hab die Wohnung leider nach der Zeit, ich den Aufenthaltserlaubnis bekommen habe. Und also ich war niemals in der Jugendhilfe. Und die Unterstützung, die ich also hier von der Schlau bekomme, ist sehr auch wichtig für mich, weil hier bekomme ich auch also moralische Unterstützung.
Aber nochmal zur Wohnung. Haben Sie die selber dann praktisch im Internet gesucht oder wie ging das? Also, weil stelle ich mir nicht so einfach vor, in München eine Wohnung zu finden.
Okay, ja, schon. Also ich bin nur einfach zu, es gibt dieses Gebäude in Rosenheimer Platz, also die Name.
Okay. Ah, jetzt wird hier gerade auf Frau Prehm gezeigt. Dann ja. Fragen wir die doch mal direkt, Frau Prehm. Sie sind Koordinatorin vom Projekt Flüchtlinge in Beruf und Ausbildung. Das heißt, Sie schauen nicht nur, dass junge Flüchtlinge vielleicht eine Ausbildung bekommen, sondern dass sie auch eine Wohnung finden.
Also wir tun das jetzt nicht vom Netzwerk aus, aber bei uns im Amt für Wohnen und Migration ist die Stelle, die sich kümmert um junge Flüchtlinge, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben. Es gibt eine Fachabteilung, die heißt Wohnen und Betreuen von jungen und heranwachsenden Flüchtlingen. Und die stellt dann in abgestufter Form Wohnungen, Wohngemeinschaften oder angemietete Wohnungen für junge Flüchtlinge bereit. Und stellt auch die dazu nötige sozialpädagogische Betreuung in unterschiedlicher Intensität dazu bereit.
Das heißt, es gibt schon auch so ein gut funktionierendes Netzwerk mittlerweile hier in München, also dass sie so ein bisschen Hand in Hand arbeiten, also was Jugendhilfe angeht, was Agentur für Arbeit angeht, was ihre Stelle angeht. Sie werden ja gefördert von Bundesmitteln und europäischen Mitteln, sind aber bei der Stadt angesiedelt. Das heißt, die Vernetzung funktioniert mittlerweile?
Die Vernetzung funktioniert sehr gut, schon allein wenn ich hier die Runde anschaue, die sind wir alle sehr gut bekannt, die Beteiligten hier. Also was wir versuchen, ist die Benachteiligungen von Flüchtlingen beim Zugang zu Arbeit und Ausbildung abzubauen. Dazu ist eine Netzwerkarbeit unglaublich wichtig. Wir haben ein breites Netzwerk aufgestellt. Wir haben Partner aus der Flüchtlingshilfe, wir haben die Freien Wohlfahrtsverbände, wir haben die Agentur für Arbeit und das Jobcenter mit direkt als operative Partner und haben da eine sehr intensive Kooperation aufgebaut, haben konkrete Ansprechpartner.
Und wir müssen gleich nach den Nachrichten, Frau Prehm, weiter sprechen, genau darüber, über die Vermittlungsarbeit und die Vernetzung. Nach den Nachrichten hören Sie uns hier wieder aus der Schlauschule.
Deutschlandfunk, Journal am Vormittag.
Und die Länderzeit meldet sich wieder aus der Schlauschule in München. Das ist eine staatlich anerkannte Ergänzungsschule für junge Flüchtlinge, also dass die nicht nur Deutsch lernen, sondern eben auch einen qualifizierenden Hauptschulabschluss machen können. Jetzt haben wir eben ein bisschen darüber geredet, dass die Vernetzung hier eigentlich ganz gut funktioniert in München. Frau Prehm hat uns erklärt, dass sie zusammenarbeiten mit der Agentur, mit dem Wohnungsamt und so weiter, dass halt junge Flüchtlinge auch vermittelt werden können. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, muss er bestimmte Voraussetzungen als Flüchtling erfüllen, damit er von Ihnen beraten werden kann?
Nein, er muss keine Voraussetzungen erfüllen, was den Aufenthaltstitel anbelangt. Also wir beraten Personen mit Gestattung, die im Asylverfahren sind, mit Duldung, aber auch Personen mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis. Wir machen ein Bildungsclearing, wir stellen fest, welche Vorkenntnisse bringen sie mit, wie viele Jahre waren sie in der Schule in den Herkunftsländern, welche beruflichen Vorerfahrungen haben sie, liegen Zeugnisse vor, das ist in vielen Fällen der Fall, die hier anerkannt werden können, damit die Bildungsbiografie hier nicht bei Null endet, und leiten die dann weiter in die entsprechenden Angebote, sei es jetzt Alphabetisierungskurse oder dann eben gleich in die Bildungsgänge an den beruflichen Schulen und zu den schulanalogen Angeboten bei Schlau und anderen Trägern.
Das heißt, es spielt keine Rolle, sagen Sie gerade, in welchen Status die Flüchtlinge haben. Aber wenn jetzt zum Beispiel zwischendurch dann, also Sie haben vielleicht eine Ausbildung vermittelt und dann heißt es plötzlich, dass der junge Mann abgeschoben wird, was passiert denn dann?
Also der Status hängt damit zusammen, welche Fördermöglichkeiten bieten sich an für die jungen Flüchtlinge. Wenn jemand eine Aufenthaltserlaubnis hat, hat er andere Fördermöglichkeiten als jemand, der noch eine Gestattung oder Duldung hat. Da gibt es sehr große Unterschiede und unterschiedliche Benachteiligungen. Wir reagieren natürlich gleich, wenn wir hören, es wird jemand abgeschoben. Wir haben einen direkten Ansprechpartner auch bei der Ausländerbehörde. Das sind strategische Partner und können da in Einzelfällen kreativ Lösungen finden. Das haben wir auch schon geschafft. Es gelingt aber leider nicht in jedem Fall. Und wir wenden uns dann auch an andere Fachstellen, wie zum Beispiel den Bayerischen Flüchtlingsrat, der dann mit Kampagnenarbeit oder anderen Aktivitäten vielleicht eine Abschiebung verhindern kann. Aber das ist natürlich, was die jungen Flüchtlinge extrem belastet, ist natürlich diese Unsicherheit, diese Perspektivlosigkeit, dass ich trotz, dass ich jetzt einen Sprachkurs besuche oder im Bildungsgang bin, Schulabschluss haben, diese Gefahr, abgeschoben zu werden, ist natürlich äußerst hinderlich, um dann wirklich mit, die sind ja sehr motiviert und sehr leistungsbereit, aber das hindert die Flüchtlinge oft wirklich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt dann zu münden und eine Ausbildung aufzunehmen oder die Ausbildung auch zu behalten. Das ist ein großes Problem.
Frau Professor Neumann, nach Hamburg, vielleicht noch mal die Frage, es scheint eine Schwierigkeit zu sein mit der Ausbildung, auch die richtigen Unternehmen zu finden, oder?
Das ist so. Wir hatten ja eben das Beispiel des einen jungen Mannes, der eine Duldung hat, offensichtlich für 6 Monate jeweils. Das ist für Jugendliche oder auch Erwachsene aus Afghanistan typisch. Sie werden nicht abgeschoben, aber sie bekommen auch keine Perspektive in Deutschland. Und für so einen Jugendlichen eine Ausbildungsstelle, die ja mindestens 3 Jahre dauert, zu finden, ist sehr schwer. Die Equal-Projekte haben, jedenfalls weiß ich das hier aus Hamburg, aber ich denke, das haben andere auch versucht.
Die Equal-Projekte?
Das, ja?
Ja.
Ich höre jetzt nicht so genau, was Sie sprechen. Also diese Projekte, die durch die Europäische Union mitfinanziert worden sind, genau, haben ja zu Netzwerkstrukturen geführt. Und diese Netzwerke haben immer als einen Teil auch Beziehungen zu Unternehmen, kleinen und großen Handwerksbetrieben, aber auch wirklich großen wie Airbus oder sowas hier in Hamburg gesucht und gefunden, um aufbauend auf stabilen, möglichst stabilen Strukturen dann Jugendliche zu vermitteln, obwohl sie nur eine Perspektive von 6 Monaten auf dem Papier mindestens haben. Und die auch dann eine Beratung für solche Arbeitgeber sichern, dass sie im Falle dann von Schwierigkeiten eine Unterstützung bekommen, also auch sich ihrerseits einsetzen können. Nur muss man wissen, dass insgesamt die Bereitschaft von Ausbildungsbetrieben, sich schwierige Fälle zu holen, nicht weil die Jugendlichen schwierig sind, sondern weil ihre Situation schwierig ist, nicht sehr groß ist. Also ein Ausbildungsbetrieb will ja nicht unnötig Zeit auch darauf verwenden. Und da muss man dann schon sehr sozial engagiert sein oder ein anderes Interesse haben, um sich dann trotzdem auf solche Jugendliche einzulassen. Und Netzwerke helfen da, weil die dann diese Beratungsarbeit unter Umständen abnehmen können. Aber es ist nicht leicht, Ausbildungsplätze zu finden und dann auch diese Ausbildungen abzuschließen. Das gilt übrigens auch in abgeschwächter Form für insgesamt für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die haben größere Schwierigkeiten, überhaupt an Ausbildungsstellen zu kommen. Aber ich hätte meinerseits eine Frage. Darf ich die stellen?
Ja, na klar.
Was ist eigentlich mit den Jugendlichen, die gar nicht in Ausbildung wollen? Also die mit der Vorstellung nach Deutschland kommen, ich kann hier studieren. Also ein akademisches Interesse haben. Ich habe eben von der Clearingstelle gehört. Da wird also offensichtlich nach den Voraussetzungen geschaut. Gibt es irgendwelche Übergänge in Richtung Gymnasium, in Richtung Abitur? Auch in den Berufsschulen gibt es ja auch Bildungsgänge, die zum Abitur führen. Damit man dieses Interesse von Jugendlichen auch an Allgemeinbildung und an eben Studienabschlüssen befriedigen kann.
Ich würde sagen, wir geben die Frage jetzt mal weiter an den Herrn Dr. Geiger vom Kultusministerium. Ja, wie sehen Sie das?
Also diese Möglichkeiten stehen natürlich den Jugendlichen offen, die in der Berufsschule, die über die Berufsschulpflicht beschult werden. Wir haben ja die Möglichkeit, also das Schulsystem ist ja sehr durchlässig, nicht nur in Bayern, nach dieser abgeschlossenen Ausbildung dann über die Berufsoberschule die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Grundsätzlich steht den Jugendlichen natürlich auch nach der abgeschlossenen Ausbildung über den Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte die Hochschule sowieso schon offen. Aber natürlich macht es Sinn, wenn sie längere Zeit mit dem Deutschlernen verbringen. Also wenn ich jetzt Jugendliche anschaue, die hier alphabetisiert werden, vielleicht dann zukünftig auch in der Berufsschule, dann ist das, denke ich, unrealistisch zu sagen, nach 2 Jahren in der Berufsschule, nach einer anschließenden Ausbildung oder schon nach 2 Jahren in der Berufsschule kann der Junge dann studieren oder das Mädchen. Also da würde es Sinn machen, eine Ausbildung zu durchlaufen und dann über die Berufsoberschule eine grundständige Hochschulreife zu erwerben.
Herr Stenger, wie sehen Sie das an Ihrer Schule?
Also es gab in der Vergangenheit immer Einzelfälle und Frau Neumann hat vollkommen recht, dass das generell nicht so einfach ist. Aber wir haben natürlich hier bei Schlau den großen Vorteil, dass eine unserer Maxime ist, den bestmöglichen Bildungsabschluss für den jeweiligen Flüchtling zu erreichen. Und das versuchen wir, das ist nicht einfach, aber es ist möglich, weil wir haben hier ein durchlässiges System, dass die Schüler mit Vorbildung oder beispielsweise jetzt wie Farid, den wir vorhin gehört haben, der einfach sagenhaft schnell gelernt hat und wo wir die Chancen und die Potenziale erkennen, da arbeiten wir natürlich mit den weiterführenden Schulen zusammen und wir haben jährlich, vor allem mit unserer Kooperationsschule am Gotzinger Platz, haben wir über 5 Schülerinnen und Schüler, die sofort zum Realschulabschluss dann weitergehen. Und wir haben auch immer einzelne Abiturientinnen und Abiturienten. Generell sollte aber wir kämpfen darum, dass dieses System hoffentlich auch bayernweit, vielleicht auch bald bundesweit, möglich ist, dass man tatsächlich jedem jungen Menschen nicht nur einfach irgendeine Schule verpasst, sondern ihm ermöglicht, den von ihm aus erreichbaren Abschluss zu erreichen. Weil das ist dann ist erst die wirkliche Gleichheit mit den Deutschen hergestellt.
Ich möchte noch mal diesen Punkt, den Frau Professor Neumann auch mit reingebracht hat, dass es schwierig ist, Unternehmen zu finden, die sich öffnen. Sie haben sehr gute Kontakte zu Unternehmen hier und Praktika sind immer mit verbunden mit der Schule. Mhm. Also jeder Schüler macht hier halt automatisch Praktika. Wie konnten Sie die Türen dort öffnen?
Das ist vielschichtig. Also vorweg möchte ich mal sagen, dass unsere Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen einen perfekten Job machen und zusammen mit den Klassleitungen die Schüler sehr gut vorbereiten und bei den Bewerbungen dann selbst nachrufen. Also die Leute in den Firmen wissen, dass da Leute hinten dran sind, die sie dabei unterstützen. Die sie vor allem dabei unterstützen, wenn die Asylgeschichte schwierig wird, beispielsweise bei einer Duldung. Dann haben wir in München hier die besondere Situation, die im Rest von Bayern leider nicht so gut geregelt ist, dass die Münchner Stadtbehörde sehr offen ist und wir auch in den vergangenen Jahren Flüchtlinge im Duldungsstatus sehr wohl in Ausbildung gebracht haben, bevor das noch Gesetzeslage war. Also da hat München wirklich eine sehr positive Vorreiterschaft, muss ich sagen. Und dazu kommt, dass wir mittlerweile auch durch unseren guten Ruf sehr viel Verbindungen haben zu der Wirtschaft und Großfirmen, beispielsweise die Deutsche Bahn, ist mit uns einen Kooperationsvertrag eingegangen, dass sie jährlich von uns 3 bis 5 automatisch nehmen, die sie bei der Deutschen Bahn in Ausbildung bringen. Also bei denen geht so das Licht auf. Wir müssen in Richtung Migration und Migrantinnen und Migranten uns öffnen und haben deswegen sind sie solche Kooperationen eingegangen. Und so haben wir mittlerweile sowohl zu Kleinbetrieben durch den direkten Kontakt, als auch zu großen Firmen sehr guten Kontakt, sind dann natürlich auch durch die wirtschaftliche Lage Münchens besser aufgestellt.
Und der Fachkräftemangel kommt Ihnen auch entgegen, ne?
Ja, der Fachkräftemangel als Abteilungsleiter des wichtigsten Lobbyisten auf unserer Seite, das ist der demografische Wandel, der kommt uns dann natürlich sehr zu Hilfe.
Frau Prehm, Sie wollten sich die ganze Zeit noch dazu äußern?
Ich unterstütze das, was der Michael Stenger sagt, aber muss auch anmerken, dass es ohne zusätzliche flankierende Unterstützungsangebote manchmal nicht möglich ist, die wahnsinnigen Herausforderungen in der Berufsschule zu bestehen. Und wir von der Stadt München, die ja sowieso circa 1,4 Millionen Euro für kostenlose Sprachförderung für die Zielgruppe bereitstellt, sind da auch schon dabei, Überlegungen anzustellen, wie können wir jetzt gerade im Übergang Schule-Beruf-Ausbildung Zusatzangebote konstruieren, konzipieren und anbieten. In Absprache natürlich auch mit den beruflichen Schulen, die vorbereiten auf die Schulabschlüsse, aber dann auch mit den Kammern und mit den Arbeitgebern und Unternehmen. Und wir vom Netzwerk aus bieten auch Schulungen an für Arbeitgeber und Unternehmen, um sie eben vorzubereiten, zu sensibilisieren auf die problematischen Lebenslagen von jungen Flüchtlingen.
Jetzt haben sich inzwischen eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern gemeldet bei Michael Röhl in Köln. Wie ist denn die Resonanz, Herr Röhl?
Ja, Bettina Köster, viel Unterstützung, so würde ich das erstmal zusammenfassen, für das Anliegen der Schlauschule, Jugendlichen, jungen Flüchtlingen eine Bildungsperspektive in Deutschland zu bieten. Davon kann Deutschland nur profitieren, so hat es zum Beispiel Franziska Brett aus Schleswig-Holstein zusammengefasst. Und auch da die Forderung, Sie haben ja gerade darüber gesprochen, dass dieses Bildungsangebot nicht mit dem Hauptschulabschluss enden sollte, sondern Realschulabschluss, Abiturstudium, dass zumindest die Offenheit besteht, auch in diese Richtung zu gehen. Der Blick in die anderen Bundesländer. Und da natürlich die Frage, inwieweit solch eine Schlauschule auch Vorbild sein kann für andere Bundesländer. Wir haben gehört, es gibt die Schule schon sehr, sehr lange. Warum ist sie immer noch ein einmaliges Angebot? So haben das die Hörerinnen und Hörer zumindest bisher verstanden. Und müsste man da nicht etwas dran ändern? Dann der Hinweis auch vieler Hörerinnen und Hörer. Sie haben eben erzählt, auch Kriegstraumata, auch durchaus schlimme Erfahrungen, die Jugendlichen gemacht haben, die jungen Menschen gemacht haben, inwieweit sie Bezugspersonen brauchen, ob es Patenschaften gibt. Auch das Angebot durchaus zu sagen, müsste man nicht ein Patenschaftssystem auch aufbauen, gerade in einer Stadt wie München vielleicht durchaus auch machbar. Und es könnte ja durchaus auch den Paten Spaß machen, jungen Menschen auch ein Stück weit die Zukunft zu öffnen und vielleicht einen kleinen Beitrag dazu zu leisten. Die nächste Frage, Sie haben es in der Sendung immer wieder angesprochen, warum ist es nicht möglich, den Aufenthalt auch zu sichern, auch für den Fall, dass Schule, dass Ausbildung auch möglich ist in Deutschland? Warum immer wieder dieses Damoklesschwert? Ist das am Ende eine rein politische Entscheidung? Auch eine Frage, die auftaucht. Und dann natürlich mit Blick auf die Schule, auf die Schlauschule selber. Wie viele Bewerber hat die Schule? Und was passiert mit denen, die möglicherweise nicht genommen, die abgewiesen werden? werden. Welche Alternativen gibt es? Und ganz zum Schluss die Frage, auch die Erfahrung auch der Schlauschule. Gehen viele der ehemaligen Flüchtlinge dann nach Ausbildung, nach entsprechendem Schulabschluss zurück in ihre Heimat? Oder ist der Weg wirklich in Deutschland zu bleiben und hier dann auch beruflich Fuß zu fassen?
Vielen Dank erstmal, Michael Röhl. Fangen wir vielleicht mal an mit den Bewerbern. Und was ist mit denen, die hier nicht ankommen? Also wie kommt man an, besser gesagt?
Ich bin heilfroh, dass wir so ein gutes Netzwerk in München haben, auch mit den Ämtern und Ministerien, nicht Ministerien, da möchte ich sagen mit dem Kultusministerium. Zum Beispiel die Frau Brehm vom Amt für Wohnen und Migration, die hat mittlerweile unsere Riesenwarteliste zu sich bekommen und die verwaltet die jetzt für alle schulischen und Kursmaßnahmen.
Das heißt, es gibt eine Warteliste?
Ja, die ist riesig, natürlich. Wir haben es auch mit in und um München mit scheinbar 2000 Berufsschulpflichtigen zu tun, von unserer Kernklientel etwa über 1000. Bei uns sind 200, in der zweiten Schule bei ISUS 75. An der staatlichen Berufsschule am Bogenhäuser Kirchplatz sind etwa weitere 150 und eben auch bei der Volkshochschule weitere 50, die zum Abschluss gehen können. Das heißt, für die Hälfte besteht noch nicht die richtige Schulmöglichkeit. Aber da muss ich sagen, da kümmert sich auch tatsächlich das Bayerische Kultusministerium sehr, das jetzt auch sowohl für München wie auch in der Fläche zu ermöglichen. Also ich muss da eine kleine Lanze brechen, was die Bayerische Staatsregierung und insbesondere das Sozialministerium und das Innenministerium angeht, schließe ich mich jeglicher Kritik an und möchte sie auch gerne begründen und erhärten. Aber das Bayerische Kultusministerium, muss ich sagen, zeigt da seit 2-3 Jahren eine sehr große Offenheit und wir arbeiten sehr konstruktiv zusammen, um auch diese Fragen positiv voranzubringen.
Das heißt, es gibt dann künftig mehr Schlauschulen?
Das hängt ja davon nicht ab. Wir werden wahrscheinlich auch weitere Schlauschulen an anderen Standorten eröffnen. Aber mir kommt es vor allem darauf an, dass die Bildungsmöglichkeit für alle Flüchtlinge in Deutschland verbessert wird. Tatsächlich ist diese Frage des Damoklesschwert, die ist eine ganz gewaltige. Also es ist eine Alltagsfrage in unserer Schule. Und deswegen brauchen auch die Schüler viel, viel mehr als Unterricht, sondern Unterstützung. Moralische, wie Farid sagt, aber auch juristische. Und die gewähren wir natürlich, um da auch das Vertrauen bei ihnen zu wecken. Und das geben sie uns dreimal und fünffach zurück.
Das heißt, Sie haben eben gesagt, also mit dem Sozialministerium und Innenministerium stehen Sie eher ein bisschen auf Kriegsfuß sozusagen, weil Sie eine andere Politik verfolgen.
Was heißt andere Politik verfolgen? Wir verfolgen seit 13 Jahren die Politik, dass wir junge Menschen sind, sehen, die zu uns kommen, die ein Recht auf Asyl und auf Schutz haben und von denen wir wissen, dass sie hier bleiben werden. Also jeder, der 2-3 Schritte weiter nachdenkt, weiß, wir haben auch die Verantwortung, uns um sie zu kümmern. Und wenn wir uns um sie nicht kümmern, wird aus dieser gefährdeten Gruppe auch eine gefährdende Gruppe. Und da sind wir, glaube ich, auf dem besten Weg, genau das Gegenteil zu beweisen. Sobald man sich um sie kümmert, dann kommen so coole Jungs raus hier wie der Farid und wie der Consalvea und viele tausend andere.
Jetzt haben wir eine Frage auch gehört von unseren Hörerinnen und Hörern, dass die Traumata-Bewältigung ja eine große Herausforderung ist. Gibt es da so eine Art Patenschaften oder sowas hier an der Schule auch?
Wir haben sowohl sehr viel ehrenamtliche Patenschaften, die im 1:1-Verhältnis sich um unsere Schülerinnen und Schüler kümmern. Was für uns aber noch viel wichtiger ist, wir haben jetzt auch eine Psychologin eingestellt hier, dass wir da intern gut aufgestellt sind und natürlich extern, speziell mit Refugio, dem Zentrum zur Behandlung von Trauma- und Folteropfern, arbeiten wir sehr gut zusammen. Und da ist natürlich die Infrastruktur in München hervorragend und die nutzen wir.
Das heißt, für diejenigen, die auf dem Land sind, die haben dann wieder schlechte Karten.
Ja.
Herr Dr. Geiger vom Kultusministerium, jetzt haben wir eben schon gehört, die Kooperation mit Ihnen läuft gut, aber mit dem Innenministerium und Sozialministerium ist es ein bisschen schwieriger. Wie ist das bei Ihnen? Also da war ja am Anfang auch ein bisschen Spannung, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt.
Ja, der Grund ist natürlich, wir haben unterschiedliche Rechtsgrundlagen. Wir als Kultusbehörde haben eben die Rechtsgrundlage des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes, in dem die Berufsschulpflicht unabhängig vom Aufenthaltsstatus festgeschrieben ist. Und das Innenministerium muss ich bei aller Kritik dann natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen. Sie haben halt andere Gesetzgebungsgrundlagen, ja, die sie dann ausüben. Die Kommunikation mit dem Innenministerium und mit dem Sozialministerium ist sehr konstruktiv mittlerweile. Wir werden auch die Standorte, in denen wir die Berufsschulen die Beschulungsmöglichkeiten für die Asylbewerber und Flüchtlinge mit dem Sozialministerium abgleichen, damit eben beim Transfer der jungen Flüchtlinge von den Erstaufnahmeeinrichtungen in München und Zirndorf in die Landkreise dann darauf Rücksicht genommen werden kann, um den Jugendlichen möglichst gute Chancen zukommen lassen zu können zukünftig.
Herr Klaus vom Flüchtlingsrat vom Bayerischen, wie sehen Sie das? Müssen die jungen Leute, die hierhin geflohen kommen, mit diesem Damoklesschwert leben? Also gibt es da vielleicht eine politische Änderung auch in naher Zukunft?
Ja, damit ist nicht zu rechnen, aber ich muss auch mal ganz klar sagen, ich kann nicht verstehen, warum hier das bayerische Innenministerium in Schutz genommen wird, weil wir da natürlich absolute Hardliner sitzen haben, die sagen, wir wollen keine Integration von Flüchtlingen, weil dann können wir sie später schwieriger abschieben. Und wir einfach aufgrund dieser Geisteshaltung massiv Ausbildungsverbote, gerade auf dem flachen Land ausgesprochen bekommen. Menschen, die auch mit Universitätsabschlüssen hinbekommen, durch einfach ganz simple Faktoren wie das Verbot umzuziehen, daran gehindert werden, die Universität weiter zu besuchen und ja, sich eigentlich durch Interventionen des Innenministeriums das wiederholt, was schon bei den Gastarbeitern passiert ist, nämlich, dass wir Leute hier haben, die auch bleiben werden, die aber an der Integration gehindert werden. Und das ist für mich absolut unverständlich. Und wollen wir wieder 40 Jahre warten, bis wir endlich aufwachen? Und das bayerische Sozialministerium, zudem muss man sagen, das ist für die absolut katastrophale Unterbringungssituation in Bayern verantwortlich. Also es gibt kein Bundesland, wo die Lagerpflicht so strikt ausgelegt wird. Das heißt, wir haben insbesondere für die begleiteten Jugendlichen Flüchtlingslager, wo 4 bis 5 Personen sich Räume teilen. Das sind zum Teil Container- und Barackenlager.
Das haben wir ja vorhin auch schon gehört. Leider haben wir jetzt niemanden vom Sozialministerium und Innenministerium hier, weil sie wollten an der Sendung leider nicht teilnehmen. Aber vielleicht nochmal eine Frage an die Frau Professor Neumann. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich auch dieser starke Interessenskonflikt zwischen den Ministerien, die dann doch eher den Hardliner-Kurs fahren und doch eher auf die Abschiebung sozusagen sich einrichten und den Kultusministerien?
Ja, das würde ich bestätigen. Die Sozialministerien sind sicher unterschiedlich. Also da gibt es einige, die sehr eng dann mit den Kultusverwaltungen, also der Schulverwaltung zusammenarbeiten. Aber die Innenministerien verteilen zum Beispiel das Arbeitsverbot. Das ist dann ein Stempel in dem Aufenthaltspapier, was derjenige hat. Da kann dann auch die Arbeitsagentur nichts daran ändern. Und das sind zum Beispiel Jugendliche, die keine Papiere mitgebracht haben und denen unterstellt wird, dass sie eben nicht an der Klärung des im Asylverfahren sich beteiligen angemessen und auf diese Weise abgestraft werden. Das sind nicht wenige. Es ist aber meines Wissens auch nicht ganz genau bekannt in den einzelnen Bundesländern oder den jeweiligen Städten, wie das Verhältnis eigentlich ist bei den Jugendlichen mit und ohne ein solches Arbeitsverbot, also um welche Gruppe, in welcher Dimension es sich da eigentlich handelt. Ein weiterer Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben, ist der der Finanzierung. Also das Geld, was die Jugendlichen zur Verfügung haben, können sie damit überhaupt eine Ausbildung machen oder eine Schule machen? Also es gibt die sogenannte BAföG- und Sozialhilfe-Falle, dass nämlich die Jugendlichen weder Geld für aus dem, also praktisch so, zum Unterhalt bekommen, noch BAföG-berechtigt sind. Also sie sind BAföG-berechtigt und deswegen können sie das andere nicht bekommen. Und diese ganze Situation, das Ermöglichen von Ausbildung auch in Vollzeitschulform an den Berufsschulen, die haben wir jetzt nicht angesprochen, die ist aber noch wichtig. Und ein Punkt, den jetzt gerade Herr Klaus angesprochen hat, ist der Residenzpflicht. Die Jugendlichen kommen zum Beispiel in Hamburg an und werden nach Bayern verteilt. Und in Bayern sind sie dann irgendwo in einem Landkreis. Das heißt, es hängt weitgehend vom Zufall ab, ob ein jugendlicher Flüchtling, der nach Deutschland kommt, eine Ausbildungschance bekommt oder nicht. Das ist ein Zustand, der nicht länger erträglich ist. Es gibt viele, die gegen die Residenzpflicht politisch arbeiten. Und ich meine, das sollte man sehr stark unterstützen, auch um Bildungsrechte von Jugendlichen zu wahren.
Da müssen wir abwarten, wie sich das politisch weiterentwickelt. Ich möchte das Schlusswort hier gerne Konsul Wehr, der ja mittlerweile Ausbildung hier in Deutschland macht, Fragen. Eine Frage der Hörerinnen und Hörer war ja, gehen Sie zurück in die Heimat? Also Sie haben eine Niederlassungserlaubnis hier. Haben Sie den Gedanken, wieder zurück nach Sri Lanka zu gehen irgendwann?
Also ich habe ja jetzt hier eine sichere Zukunft, habe ich das Gefühl, weil ich habe ja meine Ausbildung jetzt, wenn ich meine Abschlussprüfung habe, dann habe ich einen sicheren Arbeitsplatz. Und natürlich ist Heimat immer im Hintergrund, also will man jeder den Heimat mögen, aber ich will mal einen Monat Urlaub gehen und meine Familie besuchen, aber eine Zukunft in meiner Heimat kann ich mir nicht vorstellen. Es ist so, die Jugendlichen kommen ja wegen politischen Gründen und gegen den Krieg Situationen und die wollen nicht wieder hingehen und sagen, ja, ich kann da eine Zukunft machen. Deswegen, ich will hier dann bleiben.
Vielen Dank, dass wir hier zu Gast sein durften in der Schlauschule, dass Sie sich ja alle beteiligt haben an der Diskussion, natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Im Programm geht es jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucher und am Mikrofon verabschiedet sich Bettina Köster.